Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Grüß Gott, werte Hörerinnen und Hörer des Funkmagazins. Aus dem Temeswarer Studio der rumänischen Rundfunkgesellschaft begrüßt Sie Astrid Weiß. Und das gibt es aus den verschiedenen Sendegebieten unserer Mitgliedsredaktionen diesen Monat zu berichten. In Ungarn wurde der Tag der Jubiläen Anfang Juni in Nemes gefeiert. Bei den Schäßburger Kulturtagen, die im Zeichen des 500. Jubiläums der Bergschule standen, konnte die Klosterkirche wieder eingeweiht werden. Ebenfalls in Siebenbürgen verortet ist der Einsatz von Antje Schmidt-Klaassen, denn sie unterstützt seit über 30 Jahren ein Taubstubbenheim bei Hermannstadt. Ein Interview mit ihr ist Teil unseres heutigen Funkmagazins. Im Banat fanden erneut Kirchweihfeste statt. In Glogovac ganz groß mit Trachtenumzug, Tanzdarbietungen und Ball. Im Banater Bergland hingegen wurde in Steildorf etwas bescheidener gefeiert. Zum Schluss kommen wir nach Temeswar zurück, denn hier gab es vor einer Woche ein zweitägiges Symposium zu 50 Jahren Aktionsgruppe Banat. Ich hoffe, die Themenwahl unserer Mitgliedsredaktionen gefällt Ihnen und Sie leisten uns in der folgenden Stunde Gesellschaft. Unter dem Motto Tag der Jubiläen wurden Anfang Juni gleich drei große Jubiläen in Nemes gefeiert. 30 Jahre Deutsche Nationalitäten-Kindertanzgruppe, 25 Jahre Kirchenchor und 15 Jahre ungarische Tanzgruppe Nemes. Am längsten, seit mehr als 30 Jahren, gibt es die Deutsche Nationalitäten-Kindertanzgruppe unter der Leitung von Anniko Kram-Mesey. Mit ihr sprach Melita Hengel von der ungarndeutschen Radiosendung Treffpunkt am Vormittag über die Anfänge, das Jubiläum und die Zukunft.
Eine 30-jährige Geschichte durfte am Wochenende gefeiert werden. 30 Jahre Kindertanzgruppe Nemes. Wie hat es denn vor 30 Jahren angefangen?
Eigentlich war es vor 31 Jahren, nur hat die Pandemie uns daran gehindert, dieses Jubiläum letztes Jahr schon zu feiern. Also 1991 ging es los. Damals war ich noch Mitglied der Löwe-Tanzgruppe und habe viele für mich schon bekannte und auch ganz neue Schritte erlernt. Bei Helmut in der Tanzgruppe und bei uns zu Hause im Dorf gab es sehr viele Kinder, die so auf der Straße rumgespielt haben und Fahrrad gefahren sind. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso holen wir die Kinder nicht rein und gründen eine Tanzgruppe und bringen den Kindern diese alte Volkstänze bei. Und so hat es angefangen. In der Grundschule von der ersten bis dritten Klasse waren die Kinder dabei. Und ich selbst war erstaunt damals schon, wie begeistert sie sind. Und auch natürlich die Eltern und besonders die Großeltern, die Omas, waren sehr froh darüber, dass sie die alten Kleider wieder aus dem Schrank holen dürfen und dass sie wieder zeigen dürfen, wie schön unsere Volkstracht ist und den Kindern das anziehen zu dürfen und auf der Bühne zu zeigen. Das war damals auch ein sehr schönes Erlebnis, wie das angefangen hat.
Die Idee war da, die Kinder waren auch da. Mit wie vielen Leuten hat das denn begonnen?
Ich glaube, es waren so 12 oder 14 Kinder. Und mit der Zeit ist es dann mehr geworden, weil immer die jeweilige erste Klasse, die angefangen hat, da haben sich immer Kinder angeschlossen. Und nach ein paar Jahren war die Gruppe schon so groß und natürlich auch der Altersunterschied bei den Kindern, dass das nicht mehr machbar war, das in eine Gruppe zusammenzubringen. Und dann wurde die Gruppe getrennt. Grundschule Unterstufe und Grundschule Oberstufe. Und da für die Erstklässler oder für die Kleinen war es eher eine Motivation, wenn ich so weitermache und wenn ich gut im Tanzen bin, dann komme ich in die große Gruppe, dann darf ich mit denen zum Auftritt oder zu einem Kindervolkstanztreffen oder Festival. Und das war eine sehr große Motivation. Und so sind dann immer mehr und mehr Kinder dazugekommen, so dass in 5 oder 6 Jahren hatten wir schon 3 Gruppen. So als wir 10-jähriges Jubiläum gefeiert haben, da waren ungefähr 60 Kinder schon Mitglieder in dieser Gruppe. Und da gab es auch schon eine Jugendgruppe. Und das waren damals die ersten Kinder, die diese Gruppe gegründet haben. Und in den vergangenen 30 Jahren hatten wir über 200 Mitglieder, die ja, kürzere oder längere Zeit Mitglieder in dieser Gruppe waren und auch heute noch, glaube ich, sehr gerne an diese Zeit zurückdenken. Und immer, wenn sie eingeladen werden, kommt, jetzt feiern wir ein Fest oder das nächste Jubiläum, dann kommen sie aus nah und fern, einige sogar aus Deutschland oder Österreich und legen ihren Urlaub oder ihren Besuch bei den Eltern genau auf das Wochenende, wo wir uns auch mit den Tänzern treffen. Und das ist dann immer ein sehr schönes Gefühl, wenn diese große Volkstanzfamilie zusammenkommt.
Wie sieht es mit den Tänzern aus? Wie groß ist ungefähr das Repertoire, was die Kinder dann tanzen können?
Ja, Repertoire kann man das eigentlich gar nicht nennen, weil das immer vom Alter abhängt, was man den Kindern beibringen kann. Und ich versuche dann, die Schritte so zusammenzustellen, dass dem größten Teil der Gruppe das keine großen Schwierigkeiten bereitet und sie Freude schon am Erlernen haben. Und dann natürlich mit viel größerer Freude und mit Erfolgsgefühl diese Tänze auch vorführen können auf der Bühne. Meistens nehmen wir das Material, diese ungarn-deutsche Volkstänze, die von Helmut Heil gesammelt wurden und in diesen Volkstanzheften herausgegeben wurden. Tänze aus unserer Gegend, Sierer-Tänze, verschiedene andere Branauer-Tänze, aber wir erlernen auch gerne Tänze aus der Bačka oder aus anderen Teilen von Ungarn. Ich bin aber sehr dafür, dass wir bei den ungarn-deutschen Volkstänzen bleiben, auch wenn die Möglichkeiten vielleicht nicht so breit sind wie im Ausland. Aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass die Kinder erlernen, was ungarn-deutsches Volkstanz gut ist und dass wir auch diese Tänze in unserer Volkstracht vortragen. Natürlich ist das nicht mehr die alte, authentische Tracht, aber nach alten Mustern genäht. Also die Form ist noch wie von früher. Und ich hoffe, dass wir damit auch den Großeltern und den Eltern noch ein bisschen, also ein Beispiel zeigen, dass wir diese Traditionen in Ehren halten, pflegen und weitergeben wollen.
Und ein besonderes Highlight war, dass die Tänzer, die ehemaligen Tänzer, jetzt mit den eigenen Kindern auch getanzt haben, nicht? Wie ist die Idee dazu gekommen?
Also das waren die ersten kleinen Volkstänzer, die angefangen haben. Da sind jetzt schon 30 Jahre vergangen und mittlerweile sind sie alle mehrfache Mütter und Väter. Und als ich angekündigt habe, dass wir Jubiläum feiern, waren sie alle gleich begeistert und waren dabei. Und ich habe mir dann gedacht, dieses Mal müssen wir etwas Besonderes daraus machen. Und wir lassen die Paare nicht miteinander tanzen, so wie früher, sondern jeder Tänzer oder jede Tänzerin ist mit dem eigenen Kind aufgetreten. Und so haben wir eine kleine Zusammenstellung gemacht. Und das hat schon bei den Proben Riesenspaß gemacht, wo ich zugeschaut habe, wie die Mütter die eigenen Kinder die Schritte beigebracht haben und so zugeflüstert haben, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und ich glaube auch, dass der Auftritt einerseits ein Riesenerfolg war und hoffentlich auch ein Erlebnis für die Kinder, an das sie denken können und später mal sagen, okay, und ich will auch mal Teil von dieser Gruppe werden und mittanzen.
Wie sieht es jetzt mit dem Nachwuchs aus? Wie viele Kinder gibt es jetzt und sieht man auch für die nächsten Jahre noch Nachwuchs?
Wir haben das große Glück, dass in Himmelschasau einen Nationalitätenkindergarten gibt mit 3 Gruppen. Also wir haben sehr viele Kinder im Kindergarten und momentan sieht es so aus, dass wir auch in der Grundschule sehr viele Interessenten haben. In der Unterstufe haben wir 24 Mitglieder in der Tanzgruppe und in der Oberstufe 22. Und weil ich auch sehe, dass so ältere Kinder, wo die kleine Schwester oder der kleine Bruder noch im Kindergarten ist, die schauen dann bei solchen Auftritten schon zu. Und ich hoffe, dass Nachwuchs auch dadurch gesichert ist.
Das war der ungarn-deutsche Beitrag unseres heutigen Funkmagazins, zusammengestellt von Melita Hengel. Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn Treffpunkt am Vormittag täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin.
Ein großes Jubiläum lässt uns nun den Blick oder das Ohr nach Siebenbürgen wenden. Dort wurde nämlich das 500. Jubiläum der Bergschule zum Mittelpunkt der Schäßburger Kulturtage. Ehrengäste wie auch Schüler und Forumsmitglieder feierten sie, den Namensgeber, erfreuten sich aber auch der Fertigstellung der Renovierungsarbeiten an der Klosterkirche, die wieder eingeweiht werden konnte. Ein Gespräch nach der Veranstaltung führte mit Dr. Hans-Bruno Fröhlich, Dechant des Kirchenbezirks und evangelischer Stadtpfarrer in Schäßburg, unsere Kollegin Imola Schuppiter von Radio Neumarkt.
Heute sprechen wir über die Schäßburger Kulturtage als Rückblick. Wie waren heuer nach so viel Pause wegen der Pandemie die Schäßburger Kulturtage?
Na, sie waren natürlich schön. Sie sind immer schön, die Kulturtage. Natürlich auch darum, weil man jetzt wieder ohne Einschränkungen die ganzen Veranstaltungen halten konnte. Aber auch wegen der Thematik. Das Jahr 2022 ist ein wichtiges in dem Sinne, weil wir mehrere runde Geburtstage oder Jubiläen haben hier in Schäßburg. Es sind einmal 500 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Bergschule. Die ist nämlich im Jahre 1522 als Luther das Neue Testament ins Deutsche übersetzte, zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden. Natürlich hängt das eine mit dem anderen nicht zusammen, aber man mag denken, dass es damals schon eine funktionierende Schule hier gab, denn die erste urkundliche Erwähnung heißt ja nur, dass es auf eine existente Institution hingewiesen wird. Dann sind 200 Jahre seitdem Josef Altrich geboren ist in diesem Jahr. Er ist ja bekanntermaßen in Sächsisch Regen geboren, hat aber nur seine Kindheit in Bremen verbracht und war dann fast ein ganzes Leben lang hier in Schäßburg. Und es sind in diesem Jahr auch 50 Jahre, seitdem die Bergschule den Namen von Josef Altrich trägt. Im Jahre 1572, wer sich an die Zeit erinnert, die Eltern unter uns, der weiß, dass es damals gar nicht einfach war, eine Schule mit einem deutschen Namen zu versehen. Die Schulen sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet worden und hatten dann Benennungen wie Lyzeum Nummer 2 oder Nummer 3.
Genau.
Und meines Wissens nach ist Schäßburg die erste siebenbürgische Stadt gewesen, damals in diesen 70er Jahren, wo es ja ein wenig lockerer zuging im Vergleich zu den 50er Jahren, wo die deutsche Schule dann wieder auch den Namen eines Siebenbürger Sachsen bzw. einer Persönlichkeit bekommen konnte. Man hat sich damals auf Josef Altrich geeinigt, weil es nicht mehr möglich war, die Schule als Bischof-Deutsch-Gymnasium zu bezeichnen, weil der Name eines Bischofs in einem deklariert atheistischen System natürlich nicht möglich war. Aber nichtsdestotrotz, Josef Altrich war für die, die es nicht wissen, der Schwager von Georg Daniel Teutsch, vom Bischof, und war ein wichtiger Volkskundler und der große Märchensammler der Siebenbürger Sachsen, und die Bergschule trägt zu Recht seinen Namen. Und bei diesen Kulturtagen haben wir dann auch noch unsere Klosterkirche eingeweiht. Wir haben absichtlich das alles in ein Wochenende eingepackt, weil unsere Gemeinschaft hier vor Ort ja nicht mehr so groß ist und wir sind sowieso wenige, sowohl im Forum als auch in der Kirche und meistens auch noch dieselben Leute. Und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt so eine große Feier machen, dann verbinden wir das Ganze miteinander. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Schule selber dann noch ihre eigenen Feierlichkeiten haben wird. Das ist zum Beispiel vom 10. bis 12. Juni das Bergschulsymposium, es wird Anfang September noch eine Schulfeierlichkeit geben. Aber Kirche und Forum haben eben an diesem letzten Maiwochenende diese große Schulfeier zusammen mit der Einweihung der Klosterkirche auch in den Kulturtagen verbunden.
Ja, und Bruno, was kannst du uns vielleicht ein bisschen zum Programm sagen? Es war ein Wochenende, 2-3 Tage.
Na, die Kulturtage, so wie dieses Format jetzt nun schon seit Jahren erprobt worden ist, haben wie immer am Freitagnachmittag begonnen mit dem Empfang der Ehrengäste im Forum. Es war der Herr Ganz, der Parlamentarier, der die deutsche Minderheit in der rumänischen Abgeordnetenkammer vertritt, war die Frau Botschafterin, Ihre Exzellenz Adelheid Folie von Österreich, es war Frau Kerstin Ursula Jahn, die Konsulin der Bundesrepublik Deutschland aus Hermannstadt, es war Bischof Sikar Daniel Zikili, der auch einen Vortrag gehalten hat, der ist ja gebürtiger Schäßburger, die bekannten Größen des Forums, Dr. Pohr, Herr Bottesch, Vorsitzenden des Landes- und des Bürgerforums. Ja, und die Eröffnung fand dann, wie sie auch immer in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, im Rathaussaal statt mit dem Kronstadtquartett. Und den Einführungsvortrag hat Dr. Karl Scherer gehalten zu dem Thema die Schäßburger Bergschule und ihre Ausstrahlung auf das siebenbürgische Geistesleben. Dann haben die Schüler unter der Leitung von Lehrerin Irina Gräf ein Projekt vorgestellt, was sie zusammen mit Frau Florina Stefan vom Stunturmuseum erarbeitet hatten, Altrich, Lyzeum und Geschichte. Das war dann also der Freitag, weil wie gesagt, das war ja nur das Abendprogramm dann. Und es ging dann weiter am Samstagvormittag beziehungsweise in der Früh um 10 hatten wir den Festgottesdienst zur Wiedereinweihung der Klosterkirche. Dort war unser Bischof aus Hermannstadt dabei, Rainer Kuit, die Pfarrer der Ökumene natürlich auch, weil das hier in Schlesburg wichtig ist. Bischof Kuit mit Pfarrer Halmen und Bischof Siparti Kehli haben die Einsegnung vorgenommen und den Schlusssegen haben dann die ökumenischen Geschwister gegeben. Die vorhin genannten Ehrengäste haben ein Grußwort gesprochen. Es hat dann an dem Nachmittag noch andere Vorträge gegeben. Daniel Zicheli als ehemaliger Bergschüler hat zum Thema gesprochen, einfach gehen, bleibende Spuren aus der Zeit an der Bergschule. Und Professor Dr. Claudiu Pop, der Geschichtelehrer vom Haltrich-Gymnasium, hat einen Vortrag in rumänischer Sprache gehalten zum Thema Școala din Dealănani Comuniști, also die Bergschule im Kommunismus. Es hat dann noch eine Filmvorführung am Abend gegeben, die Schulen der Siebenbürger Sachsen. Das war der Samstag. Und am Sonntag dann hatten wir den normalen Hauptgottesdienst um 10 Uhr. Dort hat Pfarrer Manfred Mayer aus Bremen gepredigt. Die Schlesburger kennen ihn sehr gut, weil wir hier schon eine sehr lange Partnerschaft mit dem Diakonischen Werk Bremen haben. Wir haben unsere diakonische Arbeit schon seit langer Zeit unterstützt und tun das auch weiterhin. Ebenfalls am Sonntag nach dem Gottesdienst ist dann die Enthüllung der Gedenktafel gewesen an dem Haus, wo Josef Haltrich gewohnt hat. Und dort hat die Lehrerin Carola Fröhlich einen Kurzvortrag über das Leben von Haltrich erhalten. Es ist ja so, dass das Geburtshaus von Haltrich aus Sächsisch-Regen, das gibt es nicht mehr. Sächsisch-Regen ist ja in der 1848er Revolution gebrandschatzt worden und unter anderem ist eben damals auch das Elternhaus von Haltrich abgebrannt. Und das Haus, wo er hier in Schlesburg gewohnt hat, in der Zeit, wo er Lehrer war, dort ist jetzt diese Gedenktafel angebracht. Wir wissen ja, dass Haltrich dann die letzten 14 Jahre seines Lebens in der Nachbargemeinde Schaas als Pfarrer tätig war. Und die Kulturtage haben natürlich ihren Abschluss dann gefunden mit dem Aufmarsch der Trachtengruppen auf dem Burgplatz und dem Ausklang im Schänzchen, das ist hier im Pfarrgarten.
Du hast das sehr schön beschrieben. Ich habe mir auch alles so vorgestellt. Sehr schönen Dank für all die Informationen, die du uns heute geliefert hast und auch über die Einweihung der Klosterkirche. Das war auch eine schöne Erfahrung und Erlebnis, denke ich.
Es war vor allem sehr wichtig, diese Arbeit abzuschließen, weil die Klosterkirche, wer sie gekannt hat wie sie vorher und weiß, wie sie vorher ausgesehen hat, der weiß, dass es bitter nötig war, diese Arbeiten vorzunehmen. Ursprünglich wollten wir ja nur die Fenster herrichten, weil uns der Wind durch die Kirche geweht hat. Aber schnell hat man festgestellt, es geht nicht nur die Fenster zu machen. Es waren die Steineinfassungen, die Fassaden, den Dachstuhl, den musste man richten. Und das alles ist gemacht worden und es ist Gott sei Dank gut geworden, schön geworden.
Alles gut, wenn Ende gut, sagt man nicht.
Ja, so ist es. Ja, wir sind froh, dass das gut über die Bühne gegangen ist.
Sehr schönen Dank, Bruno, für all deine Informationen und deine Zeit, hier gerne bei uns in der Sendung zu sein.
Ja, gerne.
Das war ein Gespräch unserer Kollegin Imola Schupiter von Radio Neumarkt mit Dr. Hans-Bruno Fröhlich, Dechant des Kirchenbezirks und evangelischer Stadtpfarrer in Schlesburg über die Schlesburger Kulturtage. Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle. Aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomures.ro, das ist maroswaszarhelyradio.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir bleiben in Siebenbürgen mit dem nächsten Thema und lernen mit Hilfe unserer Kollegin Christa Richter von der deutschen Sendung mit landesweiter Ausstrahlung von Radio Bukarest eine ganz besondere Frau kennen. In ihrer Tätigkeit als Journalistin hat Christa Richter viele bemerkenswerte Menschen kennengelernt. Zu den hervorragendsten Persönlichkeiten zählt sie jedoch zuallererst Frau Antje Schmidt-Glasen aus Deutschland. Die großherzige Frau und begnadete Lehrerin entdeckte schon vor 1990 Hermannstadt in Siebenbürgen und verlor ihr Herz an das hiesige Taubstummenheim. Was sie dort in mehr als 30 Jahren geleistet hat, klingt unglaublich, ist aber wahr. Mehr darüber im folgenden Gespräch.
Einige Historiker behaupten, dass Rumänien ein gottgeweihtes Land sei. Immer wenn es in Not ist, dann geschieht ein Wunder. Das bewies sich vor allem vor den letzten 30 Jahren nach dem Umsturz in Rumänien, als eine neue Gesellschaftsordnung aufgebaut werden musste. Es kam Hilfe von überall, aber besonders von deutscher Seite. Frau Antje Schmidt-Klaasen, Sie gehören in Hermannstadt zu jenen Persönlichkeiten, die Neues geschaffen und viele Jahre hindurch bewahrt hat. Welcher Schicksalswink brachte Sie nach Rumänien nach 1990?
Ich denke, ich habe viele schöne Geschichten von meinem Vater gehört, der vor dem Krieg hier dieses Land bereiste und als Arzt hier sehr großzügig aufgenommen wurde. Ich habe das nur in den Ohren gehabt und ich habe dann aber Kinder in der Schule, die kamen aus Rumänien, ich war Lehrerin und die Eltern haben mir dann von ihrem Schicksal erzählt. Und dann habe ich angefangen, in Anfang der 80er Jahre hier nach Rumänien Lebensmittelpakete zu schicken. Und ich habe dann gehört, wie schwierig das war beim Zoll, alle diese Umstände. Und immer wieder haben sie mir Briefe geschrieben, wir können dich nicht besuchen, aber komm zu uns, wir kriegen keinen Pass, aber wir haben ein schönes Land. Und dann habe ich mich 1987 auf den Weg gemacht, alleine hier mit einer Mutter von einer Schülerin, deren Mutter, die diese Sprache konnte, eine Siebenbürger Sachsin, bin ich hier diese 2000 Kilometer von Siegen nach Hermannstadt gefahren. Und das habe ich bis zur Revolution jeden Sommerferien, ich war ja Lehrerin, gemacht. Und dann kam ja, ich wollte hier wieder hin in den Weihnachtsferien, weil es schon sehr, sehr schlimm war mit der Versorgung. Ich habe ja immer in den Comtourist-Läden dann viel eingekauft und das verteilt. Ich hatte gute Menschen hier, die mir geholfen haben, dass wir diesen Armen und Kranken helfen konnten. Mein Vater war Arzt und ich nahm jedes Mal viel, viel Medikamente mit in dieses Land.
Ja, als Lehrerin haben Sie gewusst, dass in den Kindern und in der Jugend die Zukunft liegt. Aber Taubstummenkinder, das ist ein sehr kompliziertes Problem, von dem viele nichts wissen. Wie haben Sie die Taubstummenschule entdeckt?
Mein zweiter Konvoi, also bei dem ersten Konvoi hat mir das Rote Kreuz geholfen und bei dem zweiten Konvoi hat mir ein Gremium, wo mein Mann im Vorstand war, das sind Arbeitgeber in Deutschland, haben dann diesen Konvoi organisiert und dann haben wir das alles verteilt. Per Telex hat mir ein Siebenbürger Sachse über das Bürgermeisteramt oder über die Präfektur, hat mir dann immer geschrieben, welche Institutionen, was die brauchen. Und das haben wir gesammelt und das haben wir gebracht. 2 Monate später hat mich der Präfekt eingeladen, ich soll mir angucken, wie meine Hilfe umgesetzt wurde. Und hier in dieser Schule waren schon alle Betten, die wir gebracht hatten, alle Schränke, das war alles schon aufgebaut. Und bei anderen habe ich nur im Lager gesehen, wo diese Dinge gelagert waren. Und dann hat der Rektor mich dieser Schule gefragt, kannst du uns nicht weiter helfen? Ja, sage ich, aber jetzt habt ihr Demokratie, ihr müsst euch jetzt selbst helfen. Aber dann habe ich doch gemerkt, dass das ein langer Prozess ist und habe mich dann mit meiner Familie besprochen, ob ich das mache, habe allerdings dann meinen Schuldienst aufgegeben und bin so hier in diese Taubstummschule, weil mein Mann auch gesagt hat, du kannst nicht wie eine Gießkanne in dem ganzen Stadt herum was verteilen, was wir gemacht haben ja vorher, aber doch auch schon bei dem zweiten Konvoi haben wir schon viele Schulen und viele Kliniken angegangen.
Ja, weil, deshalb wollte ich Sie fragen, wie haben Sie die Bürokratie bewältigt? Aber schon der
doch,
Präfekt?
Immer gute Hilfe. Der Präfekt, er war sehr deutschfreundlich. Er hat auch, als ich das Bundesverdienstkreuz von Deutschland kriegte, 1990, hat er auch dafür mir die Ehrenbürgerschaft.
In Deutschland haben die Rumänen nicht einen sehr guten Ruf. Und wie konnten Sie dann Ihre Freundinnen bewegen, einen Verein zu gründen? Denn das ist ja keine Sache, läuft ohne Materialien.
Ja, aber bei dem zweiten Konvoi waren schon 3 Freundinnen mitgekommen.
Waren schon dabei?
Ja, die waren dabei. Und dann haben wir die Idee gehabt, wenn wir wirklich intensiv helfen wollen, dann müssen wir einen Verein gründen. Und das haben wir getan. Aber leider ist keiner von den Freundin mehr übrig geblieben. Die erste hat sich schon nach einem Jahr verabschiedet, aber ich habe mich dann auch von ihr verabschiedet. Eine ist gestorben, eine ist im Altenheim. Ich bin dem lieben Gott dankbar, dass ich das mache und habe einen guten Finanzbeamten, also einen in höherem Dienst, der unser Konto verwaltet. Das war ein Vater von Schülern. Ich habe seine Kinder gehabt als Lehrerin.
Und der hat mitgemacht.
Der macht.
Ja, jetzt aber die wichtigste Frage, die ja viele Leute sich stellen, wie kann man solchen geschädigten Kindern helfen?
Ja,
man stellt sich vor, das geht nicht.
Ja, doch, das geht schon. Also ich meine, wir haben Schulen dafür und hier gab es ja auch Schulen. Ja. Aber ich habe mich dann erstmal schlau gemacht. Ich bin dann von einer Schule in die andere gefahren und ich hatte das Glück, ein früherer Klassenkamerad von mir hat einen Vater gehabt, der Lehrer, Direktor an einer Taubstummschule ist. Von dem habe ich dann vieles erfahren, wie man mit den Kindern umging.
Also Sie wurden dann Fachmann, muss
ja,
ich sagen.
Ja, ich habe Learning by Sehen. Ja, man sagt ja Learning by Doing, aber ich habe Learning by Sehen. Ja, ja, das alles angeeignet.
Man braucht ja besondere Apparaturen, Bücher.
Ja, alles,
das haben Sie alles beschafft.
Alles.
Gab es in
ganze
Laboren nichts davon?
Gab damals nicht.
Gar nichts.
Das gab es nicht.
Wurde das nicht eine Vorzeigeschule? Jeden Tag
muss Ist
ja auch heute.
Gehört
zu der
Pilotschule.
Ich weiß nicht mal, wie viel es gibt,
ja,
aber ich habe gehört.
Wir haben jetzt Olympiade gehabt und haben ersten Preis gemacht.
Im April, da haben die Leute sich alle bewundert. Auf was sind Sie besonders stolz, wenn Sie so an Hermannstadt denken?
Stolz kann ich nicht sagen, aber ich bin dankbar, dass ich diese Arbeit machen konnte und dass diese Stadt sich so entwickelt hat. Also ich bin deshalb stolz, dass ich diese Benennung als Ehrenbürger bekommen habe und wirklich für dieses Land aber noch was arbeiten kann. Also das macht mich stolz.
Ja, ich habe die Chancen gehabt, diese Kinder mal zu erleben. Ja. Und zwar gab es einen Ausflug in die Türkei. Dort war ein Platz frei, wenn man bezahlt hat.
Ich aber nicht.
Ja, aber jedenfalls, ich durfte mitfahren und habe die Kinder erlebt. Ja. Sie haben getanzt, also dass hörgeschädigte Kinder tanzen und sich dort auf der Bühne frei bewegen.
Ja.
Das ganze Publikum war begeistert.
Ja. Aber dieses Tanzen, schon lange haben wir das mitbekommen, in Deutschland auch, aber früher war das in Amerika. Die Amerikaner haben das entwickelt. Also dieses Rhythmische hören die Kinder schon oder sehen es auch dann. Und dann, das ist ihre größte Freude, dass sie das machen können.
Sie lernen also nicht mal das Leben in den Griff zu kriegen, sondern auch Freude daran zu haben.
Auf jeden Fall. Also die Kinder sind sehr, sehr freundlich. Und sehr, sehr glücklich. Also, und auch besonders hier. Also, es ist ja nicht so leicht, nicht im Elternhaus seine Jugend zu verbringen, sondern in einem Internat. Aber das ist mir genauso gegangen. Ich war auch im Internat und deshalb habe ich auch Verständnis für die Kinder sehr, was die Kinder brauchen.
Ja, und deshalb wussten Sie genau, was Sie hier anfangen sollen.
Ja, aber ich habe auch die Rektoren eingeladen und auch Lehrer und die Lehrer haben Fortbildung gemacht. Bei meinem früheren Klassenkamerad, wo sie Ausbildung gemacht haben, der in einem großen Zentrum in Deutschland für taubstumme Kinder arbeitet.
Ja.
Das war also ein großes Glück.
Also es bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen ein großes, herzliches Dankeschön zu sagen. Nicht nur im Namen dieser Kinder, sondern auch im Namen der Hermannstädter und überhaupt im Namen unserer Bevölkerung
aber,
hier.
Aber ich muss dazu sagen, ich kann Material bringen. Aber die Lehrer müssen es umsetzen und müssen den Kindern diesen Inhalt dieser Apparatur mit dieser Apparatur geben. Und das ist hier einmalig. Also das kann man wirklich nur sagen, meine Hochachtung zu diesen Lehrern hier. Die waren ja auch in Deutschland und die mussten hier erst Deutsch lernen, diese rumänischen Lehrer, und konnten dann nach Deutschland gehen. Und das Ganze wurde ein Austausch bei 5 Jahren. Sind immer wieder Lehrer nach Deutschland, in diese Schule in Deutschland. Und dann zurück und dann ist der Rektor aus Deutschland gekommen und hat das begutachtet und ihnen gesagt, das und das.
Du, das
so ist
das nicht. Also
dafür habe ich 1,5 Millionen bekommen vom Staat, von unserem Staat, damit ich das machen konnte.
Ja, das ist aber auch etwas Einmaliges.
Ja,
also noch einmal herzlichen Dank und alles Gute auch weiterhin. Wir werden Sie bestimmt
Frau
nie vergessen. Dankeschön.
Noch. Solange ich gesund bleibe, will ich es weitermachen.
Das war ein Interview von Radio Bukarest. Christa Richter befragte Antje Schmidt-Klaassen über ihren Einsatz in Hermannstadt. Werte Damen und Herren, Sie hören das Funkmagazin. Das ist die Gemeinschaftssendung deutschsprachiger Redakteure aus Rumänien und Ungarn. Und wenn Sie mehr Beiträge vom Deutschen Inlandsdienst der Rumänischen Rundfunkgesellschaft hören möchten, sind dies die Erreichbarkeiten. Die einstündigen Sendungen laufen täglich, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, also 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf verschiedenen Mittelwellenfrequenzen in den Regionen Rumäniens, sind aber auch in den Grenzregionen des Landes empfangbar. Die Sendegebiete und einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und nun kommen wir ins Banat. Glogovac, die Vorortgemeinde der Stadt Arad, feierte nämlich Ende Mai das 135. Kirchweihfest der Ortskirche und zugleich 250 plus 2 Jahre seit der Gründung der römisch-katholischen Pfarrei nach der Ansiedlung der Banater Schwaben im Ort. Mit dem diesjährigen Kirchweihfest war auch das Treffen der Heimatortsgemeinschaft der Glogovacer aus Deutschland verbunden, die den Weg in die alte Heimat zurückgelegt haben. Adiar Delian von Radio Temeswar wohnte dem groß angelegten Fest bei.
Die jetzige große katholische Kirche in Glogovac besteht seit dem Jahr 1887 und sie ist zu Ehren des heiligen Johannes Nepomuk, Schutzpatron des Banats, geweiht worden. So voll wie diesmal war sie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die heilige Festmesse zelebrierte der Generalvikar der römisch-katholischen Diözese Temeswar, Johann Dirschl, im Beisein mehrerer Pfarrer aus der Umgebung. Den musikalischen Rahmen sicherte der Chor der Heimatortsgemeinschaft aus Deutschland.
Liebe Brüder und Schwestern, wie wir wissen, der heilige Johannes von Nepomuk war ja in dieser Zeit, als unsere Ahnen hierher kamen und sich hier ansiedeln ließen, heilig gesprochen. Und zwar, sein Prozess dauerte bis 1740. Und so war er sehr beliebt und bekannt. Deswegen hatte man ihn hier im Banat ganz besonders verehrt.
Zum Abschluss des Gottesdienstes wurde durch ein Lied allen Toten der Gemeinde gedacht, die in dieser Kirche getauft und gefirmt wurden, Kirchweih gefeiert oder geheiratet haben, sowie deren, denen eben hier die letzte Ehre erwiesen wurde. Nach der Heiligen Messe wurden vor der Kirche die Ehrentänze getanzt. Danach marschierten die Trachtenpaare zu den Klängen der Blaskapelle Nadlachanka zum aufgestellten Kirchweihbaum. Mit dabei waren nebst den Trachtenträgern älterer Semester aus Deutschland, Trachtenträger der deutschen Jugendtanzgruppen aus Neuarad, Sankt Anna und Pankota, Temeswar, Bilet, Hatzfeld und Grusjecza sowie die rumänische Volkstanzgruppe der Schüler aus Glogovac. Zuständig für die Vorbereitung des Festes war der Vorsitzende des Deutschen Ortsforums in Glogovac, Christian Sebin.
Es ist ein ziemlich großer Aufwand, sowas vorzubereiten. Einen Baum zu finden im Wald. Der Baum soll einen ganz speziellen Platz haben, damit, wenn er gefallen ist, dass er sich nicht kaputt macht, dadurch, dass es runtergefallen ist. Die Kinder von der Schule sind gekommen und haben den Baum geschmückt, was sehr schön war. Und der Kranz wurde auch von der Schülerin Glogovac geschmückt. Das erste Mal, wo die Kinder von der rumänischen Tänze in Glogovac auch mitgemacht haben, das freut mich aus ganzem Herzen, dass ich die Rumänen auch mit dabei habe. Ich habe sie schon mehrmals eingeladen und es hat jetzt sehr gut geklappt.
Rund um den Kirchweihbaum tanzten die Trachtenpaare weitere Tänze. Mitveranstalter des Festes war das Deutsche Kreisforum Arad, vertreten durch Vizevorsitzende und Geschäftsführerin Adelheid Simon.
Ich habe sie leider nicht gezählt, man hat mir aber gesagt, dass es um die 90, über 90 Paare eigentlich waren. Das war, glaube ich, eine schöne Reihe gewesen, auf der wir eigentlich stolz sein können. Aber ich muss auch sagen, dass die Resonanz bei den Ex-Logowatzern sozusagen sehr gut war und eine Menge auch aus Deutschland zu diesem Fest angereist sind. Es folgt noch ein Kulturprogramm mit allen teilnehmenden Gruppen, beginnend mit der Blaskapelle Nadlachanka und den verschiedenen Tanzgruppen, die heute auch mitgemacht haben. Abends folgt dann der Ball mit der Band Tornado aus Ungarn.
Auf das gemeinsame Feiern freuten sich auch die Jugendlichen. Das Deutsche Forum Banater Jugend war durch seinen Vorsitzenden Alexander Dohinger vertreten, der eine Hatzfelder Bubentracht trug und von einem Kirchweihmädel in Billeder Tracht begleitet wurde.
Es ist natürlich jedes Mal super, wieder dabei zu sein und vor allem so viele Trachtenpaare und so viele Jugendliche auf einem Platz nach so langer Zeit wieder zu sehen. Natürlich auch die Trachten, es ist auch ein komisches Gefühl irgendwie, wenn man das schon jahrelang nicht mehr gemacht hat, also jahrelang, was heißt, aber es waren 2 lange Jahre auf jeden Fall. Und es ist schon ein bisschen komisch, die Mädchen jetzt wieder anzuziehen, auszuziehen, wieder anzuziehen. Also es ist so, dass das erste Mal wieder nach der Pandemie, sagen wir es mal so, mit einer großen Kirche, wo wir jetzt zumindest dabei sind. Und ja, natürlich erwarten wir viel Tanz, gute Musik und natürlich die beste Freude, weil das haben wir nach all der Zeit, meine ich, haben wir das verdient.
Drei Tanzgruppen aus dem Kreis Temesch begleitete der Tanzlehrer Hansi Müller.
Die Pandemie hat uns 2 Jahre lang eingesperrt. Endlich mal wieder können wir frei tanzen. Ich freue mich, auch meine Jugendlichen freuen sich, dass sie endlich mal wieder richtig, richtig Walzer und Polka hüpfen können.
Aus Deutschland kamen für dieses Fest rund 200 ehemalige Glogowatzer wieder nach Hause zurück. Die Heimatortsgemeinschaft in Deutschland leitet der 29-jährige Dennis Schmidt.
Wir feiern 250 Jahre plus 2 aufgrund der Pandemie der Gründung der katholischen Pfarrei in Glogowatz. Und wir freuen uns, dass wir nach vielen, vielen Jahren wieder als HG Glogowatz hier sein können, dass wir mit ganz, ganz vielen Leuten aus ganz verschiedenen Teilen der Bundesrepublik Deutschland anreisen durften und sind froh, dass die Organisation so gut geklappt hat und dass wir so herzlich empfangen wurden. Wir haben aus den kompletten Regionen, den Siedlungsgebieten der Glogowatzer, aus dem Raum Ludwigshafen, dem Sillenfingerraum, Böblingen bis hin Augsburg und Nürnberg sind verschiedenste Leute vertreten. Wir haben alles bunt gemischt dabei, von jung bis alt. Es ist wirklich sehr schön, wieder daheim zu sein, wie die Glogowitzer sagen. Und ich denke, das sieht man auch heute hier mit der Kirche im Hintergrund. Es ist toll, dass wir wieder hier feiern können. Es ist schön, dass wir mit unseren europäischen Brüdern und Schwestern hier Seite an Seite gemeinschaftlich dieses Kirchweihfest feiern. Und es tut gut, wieder hier zu sein. Ich persönlich bin in Deutschland geboren, aber ich habe es bei vielen der Landsleute gesehen. Ich glaube, es sind rührende Momente. Viele hatten die Tränen in den Augen und das ist auch der Lohn unserer Arbeit, wieder den Leuten das Gefühl der Heimat zu geben und auch durch die Gassen zu gehen, auch wieder einfach unsere Kirche in der Frühlingssonne stehen, aber auch am Friedhof den Toten, unseren Ahnen zu gedenken. Und ich glaube, das war der Inhalt und deswegen tut es gut, wieder hier zu sein. Und ich glaube, gerade denen, die hier aufgewachsen sind, ist es ein Seelenbalsam, wieder in der Heimat zu sein.
Zu den 200 Glogowatzern aus Deutschland, die ihre alte Heimat besuchten, zählte auch die 88-jährige Barbara Schlechter. Sie brachte ihre banatschwäbische Volkstracht mit, in der sie als junges Mädchen in Glogowatz geheiratet hatte und schenkte sie einer jungen Deutschlehrerin aus Glogowatz, Alexandra Kaiser.
Die habe ich vor 61 Jahren, wie ich geheiratet habe, getragen. Und heute trägt sie die Alexandra Kaiser. Und ich bin sehr überwältigt und ich danke dem lieben Gott, dass ich den Tag heute habe erleben dürfen. Man müsste noch mal 20 sein, aber leider sind die Zeiten vorbei. Gestern sind wir durch ganz Glogowatz gewandert, meine Tochter, mein Bruder und ich. Und haben so manche Erinnerung kommt in den Sinn, nicht?
Es folgte ein Kulturprogramm im Festzelt neben der Kirche. Zu den Klängen der Nadlacanka Blaskapelle konnten die Besucher das Tanzbein schwingen und sich für den Kirchweihball einwärmen oder einfach mit alten Kameraden plaudern, so wie es der Vorsitzende des Arader Deutschen Forums Michael Sellner tat.
Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass Mitglieder meiner Generation, mit denen ich früher hier musiziert habe, jetzt in Tracht aufmarschiert sind. Es muss gesagt werden, dass zu meiner Jugendzeit etwa jeder dritte, vierte Glogowatzer ein Instrument beherrscht hat und damals gab es gleichzeitig etwa 10 aktive Orchester im Dorf. Man konnte nicht auf der Straße gehen, ohne irgendwo an einer Ecke Musik zu hören. Die waren also sehr künstlerisch begabt und diese Atmosphäre versuchen wir hier wieder zu beleben. Einfach zu diesem Fest. Das nächste wird ja bei 275 Jahren sein. Also wir möchten auf keinen Fall bis dahin aufgeben.
Zum Kirchweihball spielte die ungarndeutsche Band Tornado auf, eine Gruppe, die vor der Pandemie viele der großen Bälle der Banater Deutschen begleitete und nun wieder ins Banat zur Freude der Anwesenden musizieren durfte.
Von der Banater Heide geht es im Funkmagazin ins Banater Bergland, denn dort wurde ebenfalls nach 2-jähriger Pause das Steierdorfer Kirchweihfest am Dreifaltigkeitssonntag begangen. Viel zu lang war die Pause, dafür umso größer die Wiedersehensfreude bei den Banater Berglanddeutschen, als sie am Dreifaltigkeitssonntag wieder gemeinsam ihr Kirchweihfest in Steierdorf feiern durften. Zum Auftakt spielte die Steierdorfer Blasmusik, geleitet von Dimitri, kurz Miti Omescu. Thank you. davor hatte sich eine Abordnung der Festgemeinde beim Sitz des Deutschen Forums eingefunden, denn es gab einen doppelten Anlass, sagt Ortsforumsvorsitzender Dani Vlad.
Es ist was Besonderes. Ich freue mich, dass wir diese Kirwei veranstalten können. Wir haben es nicht so mit sehr vielen Personen nachgeholt, sondern es sind weniger nur die Reschitzer. Diesmal sind unsere Gäste und selbstverständlich die Jugend und Kinder von Anina Steierdorf und die Blaskapelle. Wir haben dieses Jahr auch Gäste aus Deutschland wieder. Die kommen immer wieder in die alte Heimat. Neben dem Programm, was halt schon üblich ist, haben wir gehabt auch eine Preisverleihung, besser gesagt zwei Preisverleihungen. Eine vom Herrn Ziegler hat eine Kinder, die was bei Kinder mal ihre Heimat Preise bekommen haben, hat die Preise hier bekommen. Und der Herr Florin Latarezzo von Deutschland hat zwei Preise an die Frau Plestic Gabriela und die Frau Grolmus Giorgetta verleihen. Die beide waren Lehrerinnen, jetzt sind sie Rentnerinnen und haben sich sehr viel mit der deutschen Kultur im Forum beschäftigt.
Traditionsgemäß schulterten sodann die Steierdorfer Trachtenträger den Kirchweihbaum und es wurde zum Marktplatz marschiert, wo er aufgestellt wurde. Um den Baum gab es freien Tanz. Als Zuschauer dabei auch Lehrer von der deutschen Abteilung der Matthias-Hammer-Schule aus Steierdorf.
Hirschvogel Alexander. Es ist ziemlich schwer, die Kinder noch dazu zu bringen, aber es ist gut, dass doch ein paar noch sein und dass es die Tradition weitergeht. Mir sicher ist schön, ich war selber bei der Kirwei als Kind und es war immer eine Freude. Der Baum wird aufgestellt, dann ist er seiner Potenze, dann gehen die Kinder gehen alle Leute in die Kirche. Nach der Kirche sein, waren früher waren noch eine Potenze. Wahrscheinlich ist jetzt auch so, dass dann ist die Tombola, ist nach der Messe war die Tombola und der Baum war versteigert.
In Begleitung der Steierdorfer Blasmusik marschierte man sodann zur Kirche wieder hinauf. Erfreut, wieder ein Kirchweihfest in Steierdorf mitfeiern zu können, zeigte sich dabei auch der Heimatortsgemeinschaftsvorsitzende aus Deutschland, Florin Latarezzo.
Ich will nur anknüpfen an dem, das, was Sie gerade gehört haben, ist der echte steirische Dialekt. Bei mir ist es ein bisschen verkommen, weil ich bin ausgesiedelt vor, 30, 35 Jahren. Ich komme aber jedes Jahr immer wieder gern und gerade zur Kirchweih. Ja, ich bin ganz froh, dass doch etwas zustande gekommen ist heuer, insbesondere im Hinblick auf nächstes Jahr, wo die Gemeinde 250 Jahre seit der Entstehung feiert und die Kirche 150 Jahre. Die Preise, Sie sehen da vorne marschiert die Gabi Plestic, die kümmert sich seit Jahren um die Tanzgruppe. Gehen wir weiter. Und sang im Kirchenchor und auf der Bühne mit der Kapelle, mit der Omesco-Kapelle. Und der zweite Preis ging an der Jetta Grolmus, die auch Tanzgruppe organisiert und außerdem in der Schule den Deutschunterricht macht. Und ich bin auch froh, also wir haben das, der Heimatverein hat es so beschlossen, dass jetzt an die Zeit ist, zwei Damen, damit auch das Gleichgewicht wieder hergestellt ist, weil letztes Jahr haben wir den Mitio Mesco geehrt und vorletztes Jahr den Sirbu Adalbert, der kümmert sich um die Kirche, um den Turmuhr, die noch immer ziemlich genau ist, sagen wir mal so, und dass alles in Ordnung ist mit der Kirche.
Oben auf der Anhöhe, auf der die Steierdorfer Kirche gebaut ist, empfing der Pfarrer aus Anina, Martin Jäger, alle Mitfeiernden zum feierlichen Gottesdienst.
Gepriesen sei der dreieinige Gott, der Vater und sein eingeborener Sohn und der Heilige Geist, denn er hat uns sein Erbarmen geschenkt. So lautet der Eröffnungsvers zum heiligen Dreifaltigkeitssonntage. Ich begrüße alle Gäste von außen, die gekommen sind, um mit uns gemeinsam das heilige Kirchweihfest dieser Kirche zu feiern.
Bei der Kirchweihmesse wurde der kleine Kirchweihstrauß gesegnet, der später auf dem Kirchweihvorplatz bei einer Tombola nebst einer Flasche Wein gewonnen werden sollte.
Herr, wir freuen uns am heutigen Tage darüber, dass wir eine Kirche in unserer Gemeinde haben. und dass du die Mühe nimmst, mitten unter uns zu wohnen. Du nimmst es ja, dass wir heute froh sein sollen. Segne dich herab auf diesen Kirchweih draußen, segne ihn, der das Sinnbild des heutigen Festfreude ist. Wir bitten dich, segne ihn und alle, gib uns die Gnade, dass wir alle uns so freuen, dass auch du dich mit uns alle mit freuen könntest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Sodann erfreuten sich die Steierdorfer und ihre Gäste an den Darbietungen des angereisten Franz Stürmer Chors aus Reschica. Sowie der Tanzdarbietungen der Enzian-Volkstanzgruppen Mini und Erwachsene und der Steierdorfer Kirchweihpaare, die in Dirndl und Lederhosen mitgemacht haben. Dass alles dabei seine Ordnung hatte, dafür sorgte die ehemalige Lehrerin Gabriela Plestic, die an dem Tag auch den Ehrenpreis der Heimatortsgemeinschaft bekommen hatte.
Aber wir sind froh, dass wir es heute gemacht haben und dass so viele Leute da waren, auch von uns, von der Stadt und auch von Ausland und auch vom Kreis und vom Temesch war und von überall. Wir freuen uns sehr. Es ist eine große Freude. Das Herz lacht in uns.
Mit einem üppigen gemeinsamen Mittagessen klang die diesjährige 149. Kirchweih in Steierdorf aus. Im nächsten Jahr will man aber das Jubiläum 250 Jahre seit der steirischen Besiedlung der Ortschaft und den 150. Kirchweihtag der Allerheiligsten Dreifaltigkeitskirche aus Steierdorf ganz groß feiern.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die letzte Station unseres Funkmagazins ist Temeswar. Radio Temeswar sendet täglich 2 Stunden in deutscher Sprache, einmal mittags ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle, sodass die deutsche Stunde sowohl in Westrumänien als auch teils in Serbien und Ungarn zu hören ist, aber auch abends ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind online live empfangbar unter www.radiotimisoara.ro/asculta. Und nun zum Thema. Zum 50. Jubiläum der Aktionsgruppe Banat haben sich am Donnerstag und Freitag vergangener Woche die Gründungsmitglieder Werner Kremm, William Totok, Ernest Wichner, Anton Sterbling, Johann Lippert und Gerhard Ortinau beim Symposium Der Wille zur Veränderung, das ist die Realität in Temeswar eingefunden. Eingeladen hatte das Deutsche Kulturforum Östliches Europa in Zusammenarbeit mit zahlreichen Institutionen aus dem Banat. Die Tagung hatte einen verstärkt kulturellen Charakter im Vergleich zum wissenschaftlichen vor 10 Jahren an der Temeswarer Westuniversität und beleuchtete zum einen das Selbstverständnis der Gruppenmitglieder, die Resonanz und Rezeption im In- und Ausland sowie den Einfluss auf rumänische Gegenwartsautoren.
Ein plötzlicher Entschluss, über die Grenze gehen, der befreiende Versuch, das fremde Territorium zu erreichen, das fast erwartete Scheitern. Die Festnahme durch Grenzpolizisten mit der Folge 3-monatiger Gefängnishaft. Anton Sterbling, 17 Jahre alt, Schüler in der 11. Klasse des Lyzeums in dem kleinen Ort Groß St. Nikolaus im rumänischen Banat, unternimmt im Oktober 1970 zusammen mit einem Freund diesen gewagten Versuch einer Flucht als Provokation, wie er es später nennen wird.
Mit diesen Worten eröffnete Germanist und Publizist Dr. Markus Bauer seinen Auftaktvortrag zur Temeswarer Jubiläumstagung. Damit vermittelte er nicht nur die Spannung der Zeit, den jugendlichen Drang und Willen zur Veränderung der Freunde und Kollegen, die sich zur späteren von dritter Seite getauften Aktionsgruppe Banat heranbilden sollten, sondern packte auch das zahlreich erschienene Publikum.
Also wir haben natürlich Germanisten eingeladen. Das war uns schon ein großes Anliegen. Germanisten beschäftigen sich schon rein beruflich mit der Thematik. Wir haben Menschen eingeladen, die wirklich in ihrer eigenen Arbeit, in ihren Seminaren oder in ihren Publikationen auf die Aktionsgruppe Banat hingewiesen haben.
So Dr. Ingeborg Söllöschi, Kulturreferentin für Südosteuropa am Deutschen Kulturforum Östliches Europa als Hauptveranstalterin des zweitägigen Temeswarer Symposiums.
Ganz wichtig ist natürlich die Rezeptionsgeschichte. Wir beleuchten das Nachbarland, zum Beispiel Ungarn. Wie hat Deutschland, sozusagen das Mutterland dieser Autoren, sie rezipiert? Und natürlich, wie hat die Mehrheitsgesellschaft, die Rumänen, wie haben sie die rezipiert, diese jungen Wilden? Wie haben die Literaten und die Publizisten und die Autoren und Schriftsteller selber das Werk aufgenommen? Also das sind Aspekte, die wir in unseren verschiedensten Podiumsdiskussionen, wie wir sie nennen, beleuchten. Und wir als Kulturforum wollen aber die breite Masse, ja, die breite Öffentlichkeit erreichen mit einer kulturellen Veranstaltung, die eben sehr facettenreich ist, vielfältig ist, so wie der heutige Abend im Deutschen Staatstheater Temeswar. Es würdigt die Arbeit von Rolf Bossert und zwar ganz anders, als sich vielleicht ein Wissenschaftler das zusammenreißt. Also nicht nur irgendwie Theorie, die graue Theorie zu hören, sondern wirklich auch lebendige Stimmen und dann eine Performance, ein Happening zu sehen. Denn schließlich war die Aktionsgruppe Banat ja auch eigentlich ein Happening. Die haben ja aus ihren Auftritten auch Performances gemacht.
Das Interesse für das Thema war groß, zumal sowohl der Hörsaal an der Zentralen Universitätsbibliothek der Westuniversität wie auch jener an der Bibliothek der Technischen Universität Temeswar an ihre Fassungslimits stießen. Für die Autoren von damals und heute war das Wiedersehen jedoch Gelegenheit, um manche Erinnerung wieder wachzurufen, Mythen zu widerlegen und sich auch an der einen oder anderen Debatte zu beteiligen. Werner Kremm.
Zum Teil amüsiert, dass man da so zum goldenen Kalb gemacht wird. Und zum Teil natürlich die Freude, die Leute wiederzusehen, aber nicht so sehr die Freude, die Leute wiederzusehen, sondern die Freude, dass die Atmosphäre zwischen uns nicht kaputt gegangen ist, dass es keiner Initialzündung bedarf, sondern vom ersten Gespräch an ist es gelaufen wie vor 50 Jahren. Und das ist schon etwas, das heißt, wir sind auf einer Wellenlänge, die immer noch kompatibel ist.
Literaturwissenschaftler Ernest Wichtner.
Es braucht ein Ethos bei denen, die Literatur herstellen, bei denen, die mit Literatur umgehen. Ethos, das darauf hinausgeht, dass Literatur in vielfacher Weise sozusagen das Denken der Menschen berührt und auch vielfach von dem, der das herstellt, reflektiert werden muss. Also ästhetisch und eben nicht nur nach einer Stoffkonstruktion für einen unterhaltsamen Roman oder so, sondern man muss auch durch die Art und Weise, wie ein Text gebaut ist, wie der geschrieben wird, die Dringlichkeit, sich damit zu beschäftigen, erwerben erst, sozusagen als Fähigkeit. Wer nicht auch an der Sprache arbeitet, sondern nur an, weiß ich, unterhaltsamen Formeln, hat meiner Ansicht nach in der Literatur nichts verloren. Und das war damals, gehörte auch schon zu unserem ästhetischen Credo.
Autor William Totok.
Die Gruppe war nicht provinziell. Sie war eine Minderheit in der Minderheit, ein kleiner Mikrokosmos, der heterogen im Grunde war, aber rezipiert wurde als ein Ganzes. Und es gab verschiedene Personen, die verschiedene Auffassungen auch damals schon hatten, die aber nicht nach außen gedrungen sind. Und das ist wichtig und das ist bei jeder Gruppe so. Die Aktionsgruppe hat nicht zufällig auch gemeinsame Texte, Gruppentexte geschrieben, um das auszudrücken, diesen Mythos auch zu befördern, von damals, das Homogene. Aber ich war nicht so aufmüpfig und nicht so direkt konfrontativ mit dem, was um mich herum war. Ich war damals 19 Jahre alt.
Die Germanisten, besonders Dr. Markus Bauers, sprachen sich wiederholt dafür aus, dass es eine Edition geben müsse, die die Werke der Aktionsgruppenmitglieder zusammenfasst, um ihr Studium zu erleichtern und die Bekanntschaft der Literaturschaffenden aus dem Banat zu steigern. Nach 3 Podiums- und Publikumsgesprächen und mehreren Vorträgen gehörte das Schlusswort der Tagung der Wille zur Veränderung, das ist die Realität 50 Jahre Aktionsgruppe Banat, der Leiterin des Deutschen Kulturzentrums Temeswar, Mona Pezek.
Ihre Worte als Spiegelbilder einer Lebenswelt leben weiter. Und wir sollen dankbar sein, dass wir zumindest noch in einer Zeit und in einem Land in Mitteleuropa leben, in der wir sie frei lesen und besprechen dürfen. Und ich hoffe, die Sprache wird nicht so korrekt werden, dass sie wieder zum Gefängnis wird. Die Worte der Aktionsgruppe Banat sind Habseligkeiten, die mitgeschleppt wurden aus dem Banat in die Welt hinaus. Ad multos annos, ad multos verba.
Und damit sind wir am Ende der Juni-Ausgabe des Funkmagazins angelangt. Es tut sich einiges in den Sendegebieten und viel mehr Interviews, Berichte und Reportagen unserer Mitglieder und Mitgliedsredaktionen können Sie, werte Hörerinnen und Hörer, im Medienforum unseres Vereins unter www.funkforum.net finden. Eben da sind auch die vormaligen Ausgaben dieser Gemeinschaftssendung abrufbar. Das nächste Funkmagazin ist am letzten Donnerstag im Juli, also am 28. zu hören. Ich bin Astrid Weiß von Radio Temeswar und danke sehr für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.